Und wir sehen dann eben, dass Leute, die gut organisiert sind, die Verbände haben, gewissen Bildungsgrad haben, sich gut vertreten können, davon profitieren können, selbstständig zu werden. Und wir sehen aber auch, dass andere, die nicht so gute Bedingungen haben, viel stärker darunter leiden können, in diese Selbstständigkeit zu geraten. Und dass für sie sehr schwierig ist, das zu überblicken.
Hallo Cosima, hallo Katrin.
Hallo Tobias.
Hi Tobias.
Ja, schön, dass ich bei euch sein darf, bei Arbeit gestalten in Berlin. Großer Name, großes Programm. Ihr seid der zweite Teilprojektpartner, den ich besuchen darf. Wofür stehen denn eigentlich Arbeit gestalten? Was macht euch denn so besonders?
Ja, danke für die Frage und danke, dass wir hier heute unsere Arbeit vorstellen dürfen.
Wir sind eine relativ kleine Truppe, sind sehr viel gewachsen in den letzten 2 Jahren. Und wir versuchen, Arbeitsbedingungen, würde ich mal sagen, zu gestalten. Genau, wir haben verschiedene Projekte. Es geht immer darum, welche Ansatzpunkte gibt es, um Arbeit, vor allem Arbeitsbedingungen, gut zu gestalten. So, dass die Leute irgendwie nicht prekär arbeiten, dass die Leute sicher sind und man halt das gerne macht. Genau, und dabei haben wir verschiedene Projekte. Die beziehen sich meistens auf die Dienstleistungsbranche, zum Beispiel viele in der Pflege, haben aber auch dieses Projekt Joboption in Berlin. Und das nimmt Branchen, die sehr prekäre Arbeitsbedingungen in sich tragen, die nehmen wir und schauen uns das an, warum ist das überhaupt so und was ist da los. Und das ist zum Beispiel im Einzelhandel so, im Hotel- und Gaststättengewerbe, in der Gebäudereinigung und was diese ganzen Branchen eben den allen inhärent ist, dass sie so eine Abweichung vom Normalarbeitsverhältnis haben. Unter Normalarbeitsverhältnis verstehen wir jetzt in dem Moment eine Vollzeitanstellung in einer abhängigen Beschäftigung. Also die meisten Gesetze und alles zum Arbeitsrecht angelt sich eigentlich an diesem Normalarbeitsverhältnis lang. Und jetzt gibt es aber Branchen, die sehr stark abweichen von diesem, ich sag's nochmal, Normalarbeitsverhältnis. Wie zum Beispiel eben, und das nennen wir atypische Beschäftigung, dass es eben Teilzeit ist, dass es befristet ist, dass es andere Beschäftigungsformen hat als die abhängige Beschäftigung, wie zum Beispiel Minijobs oder die Selbstständigkeit. Und auf der anderen Seite eben die prekären Strukturen in sich trägt, die sich auch ergeben, zum Beispiel durch eine Befristung, durch schlechte Arbeitsbedingungen, durch einen geringen Lohn, eine geringe Absicherung im Alter. Genau, und diese Arbeitsbedingungen schauen wir uns an. In der Pflege dreht es sich viel mehr so um Fachkräftesicherung auch noch. Und die versuchen wir zusammenzubringen und Ideen zu entwickeln, wie man das besser gestalten kann und gute Arbeit zu fördern.
Die Konstellation, dass ihr Teilprojektpartner geworden seid und wieder seid, wie kam das zustande?
Im Rahmen von dem bereits erwähnten Modellprojekt haben wir schon sehr früh angefangen, die neue Entwicklung der Plattformarbeit, in der es ja auch häufig Solo-Selbstständigkeit gibt, zu untersuchen. Das heißt zum Thema faire Arbeit in der Crowd, haben dazu auch eine Expertise veröffentlicht. Ein Jahr später haben wir dann schon der Job als Gig, digital vermittelte Dienstleistung in Berlin, geschrieben. Da ging es tatsächlich auch schon darum, ob diese digital vermittelten Aufträge eigentlich aus einer Selbstständigkeit oder aus einer Abhängigkeit heraus bearbeitet werden. Das heißt, wenn ich jetzt eine App habe, die mir sagt, hier, geh mal in die und die Straße und klingel da und da und geh da rein und putz da 2 Stunden und dann gehst du wieder raus. Was bedeutet das dann? Ist die Plattform Auftraggeberin? Ist das vielleicht sogar eigentlich eine Festanstellung? Kann man das einklagen? Da gibt es natürlich dann entsprechend Statusfeststellungsverfahren und so weiter inzwischen bei der Rentenversicherung. Aber zu dem Zeitpunkt war das einfach ein Feld, was neu aufkam und wo viel zu gearbeitet wurde. Und das haben wir dann eben auch schon wirklich sehr früh gemacht und sind dann über die Veränderungen in den Branchen, die wir bearbeitet haben, zum Beispiel ist eben die Reinigung, darauf gestoßen. Oder auch die Pflege. In der Pflege, das ist ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass das auch was sein kann. Also diese Selbstständigkeit über eine Plattform vermittelt. Inzwischen ist es auch häufig eine abhängige Beschäftigung, aber dass das eine Arbeitsform ist, in der auch Freiheiten anders genutzt werden können. Also das war was, was sich dann auch schon sehr früh herausgestellt hat, auch in der Studie Selbstständig, Solo und Prekär, die wir dann 2019 geschrieben haben, wie unterschiedlich die Bedingungen der Selbstständigen sind. Wir haben erstmal festgestellt, dass mehr als 2/3 der Selbstständigen hier in Berlin solo-selbstständig sind, also keine Angestellten haben. Wir konnten dann auch eben die einzelnen Branchen uns genauer anschauen, haben festgestellt, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, ob ich jetzt solo-selbstständig bin auf dem Bau, in der Pflege, bei einem Kurierdienst oder in der Gebäudereinigung oder im Einzelhandel oder in der Erwachsenenbildung macht einen riesen Unterschied für die Bedingungen, unter denen ich diese Arbeit dann leiste. Und das ist eben was, was die Selbstständigkeit so besonders macht. Weil für Angestellte sind die Rahmenbedingungen ja viel enger gesteckt. Für Angestellte gibt es Tarifverträge, Mindestlöhne, Arbeitszeitschutzgesetze und so weiter und so fort. Das heißt, es ist relativ klar, was läuft. Und bei der Selbstständigkeit ist das eben nicht so klar. Und deswegen können die Besonderheiten der Branchen, die wir auch aus den abhängigen Beschäftigungen kennen, bei der Selbstständigkeit viel stärker wirken. Und wir sehen dann eben, dass Leute, die gut organisiert sind, die Verbände haben, einen gewissen Bildungsgrad haben, sich gut vertreten können, davon profitieren können, selbstständig zu werden. Und wir sehen aber auch, dass andere, die nicht so gute Bedingungen haben, viel stärker darunter leiden können, in diese Selbstständigkeit zu geraten. Und dass für sie es sehr schwierig ist, das zu überblicken, ob das zum Beispiel ein kostendeckender Lohn ist, der da am Ende des Monats rauskommt. Weil das ist ja gar nicht so monatlich. Und also diese ganzen Messlatten, die es eigentlich gibt, lassen sich gar nicht so gut darauf anwenden. Das war was, was wir uns dann genauer angeschaut haben, um noch mal zum Beispiel der Pflege zurückzukommen. In der Pflege ist es ja so, dass wir einen enormen Fachkräftemangel haben. Der ist auch nicht so neu. In anderen Branchen ist er vielleicht eher neu, zum Beispiel im Gastgewerbe. In der Pflege ist das lange bekannt. Und dieser Mangel führt dann dazu, dass die Verhandlungsposition der Beschäftigten einfach gestärkt ist und dass man in der Selbstständigkeit sich die Arbeitsbedingungen dann deutlich besser gestalten kann als in einem Team, wo man eigentlich ständig nur beschäftigt ist, irgendwie der nächste Dominostein zu sein im Burnout. Also jetzt mal ganz krass formuliert. Es kann dann sein, dass man eine deutlich bessere Entlohnung bekommt, als wenn man abhängig beschäftigt ist in der Pflege und dass man eben aber auch, und darum geht es ja inzwischen auch bei den Verhandlungen mit Entlastungstarifverträgen und so weiter, dass man die sonstigen Bedingungen, also die Dienstplangestaltung und so einfach viel fester in der Hand hat. Und es ist natürlich so wie alles, was man in der Solo-Selbstständigkeit beforscht, extrem schwer, konkrete Zahlen dazu zu bekommen. Das heißt, man kann natürlich Vermutungen haben dazu, man kann hochrechnen, wie die Zahlen hier sind, aber es ist sehr schwierig, sich jenseits von Eindrücken, die wir bekommen über Interviews mit Menschen, die in bestimmten Branchen tätig sind, wirklich konkrete Zahlen zu bekommen, wie viele Personen in einer Branche konkret von einer bestimmten Situation betroffen sind oder nicht. Wir haben für Berlin untersucht, wie viele Solo-Selbstständige in welchen Branchen, bestenfalls auch unter welchen Bedingungen, arbeiten. Wir wollten uns einfach mal anschauen, was kann man da rausfinden.
Im Auftrag der Senatsverwaltung für Arbeit damals.
Und da haben wir dann eben schon festgestellt, dass natürlich diese unterschiedlichen Arbeitssituationen, die wir eben beschrieben haben, ganz stark damit zusammenhängen, wie gut vernetzt die Solo-Selbstständigen sind. Das heißt, wir haben schon in der Expertise dann auch in einem Gastbeitrag von Gunter Hake diese Idee von einer Interessensvertretung von Selbstständigen mit abgedeckt. Und mit dem Haus der Selbstständigen wurde dann ein Ort genau dafür nochmal geschaffen. Das heißt, als das dann stattgefunden hat, sind wir eingestiegen, haben für die erste Projektlaufzeit eine Strukturdatenanalyse geschrieben, wo wir uns angeschaut haben, wie die Situation von Solo-Selbstständigen in Leipzig ist. Die Analyse heißt Leipziger Allerlei. Und ja, wir mussten dann feststellen, dass es einfach keine zuverlässige Erfassung des Phänomens auf regionaler Ebene gibt. Wir können nicht sagen, so und so viele Personen sind in Leipzig, in dieser Branche, unter diesen Bedingungen solo-selbstständig. Und das Besondere daran ist, dass man das eben für die abhängige Beschäftigung sehr, sehr gut sagen kann und dass das sehr eng erforschbar ist. Also wir können über die Bundesagenturen für Arbeit sehr genau sagen, unter welchen Bedingungen arbeitet, was die Person vorher gemacht hat und so weiter und so fort. Wenn man sich die Solo-Selbstständigkeit anschaut, kommt man sehr schnell an diese Lücke. Und das war natürlich dann interessant für uns, sodass wir jetzt in der zweiten Projektlaufzeit uns das auch als erste Aufgabe gesetzt haben, uns nochmal genauer anzuschauen, wie diese Lücke aussieht, wie man sie vielleicht schließen könnte und dazu Vorschläge zu erarbeiten.
Allgemein verändern sich einfach Beschäftigungsformen. Man hat aber halt bisher die Daten gesammelt zu den abhängigen Beschäftigten im normalen Arbeitsverhältnis, zum Beispiel über die Sozialversicherung. Ne? Und auch die Internationale Arbeitsorganisation hatte bisher diese statistischen Verfahren. Und jetzt verändert sich plötzlich ganz viel und die brauchen auch erstmal neue Namen für diese Phänomene. Da wird auch also auf dieser Ebene schon bei den Statistikern irgendwie geschaut, so, ah, okay, wir können diese Probleme und Phänomene gar nicht beschreiben. Und wenn wir was nicht beschreiben können durch Daten, dann ist es super schwer, dazu Politik zu gestalten. Und das hat uns alle interessiert und ist, glaube ich, einfach so ein ganz, ganz wichtiger Baustein, da erstmal anzusetzen und zu sagen, was fehlen für Daten, was brauchen wir für Daten und wer sind diese Solo-Selbstständige und wo befinden die sich?
Die Entdeckung der Selbstständigkeit findet statt. Wir untersuchen etwas, was noch gar nicht gut untersuchbar war und auch noch schwer untersuchbar ist.
Ja. Also um es vielleicht nochmal kurz in Zahlen zu packen, es ist so, dass wir von 2000 bis 2011 eine Stagnation erlebt haben von der abhängigen Beschäftigung und auch der Selbstständigkeit mit Angestellten. Also ich rede jetzt nicht von den hohen Arbeitslosenzahlen in den 90er Jahren, sondern ich rede wirklich von dem Zeitraum von 2000 bis eben dann in die 10er Jahre. Aber im gleichen Zeitraum hatten wir einen Anstieg von Solo-Selbstständigkeit um 40%. Das heißt, das ist einfach was, was jetzt vergleichsweise noch neu ist. Und es ist ja so mit statistischen Daten, die dauern dann immer eine Weile, bis sie verarbeitet sind und bis sie da sind. Das ist einfach nichts, was wir jetzt von letzter Woche haben können. Das ist auch nichts, was jetzt irgendwie besonders ist in Deutschland. Dieser Anstieg der atypischen Beschäftigung, der ist auch in anderen Industrienationen zu beobachten. Und dafür werden in der Regel vier verschiedene Gründe angeführt. Also erstmal ist es so, dass die Unternehmen Teile ausgliedern, Funktionsbereiche ausgliedern, also das, was man so herläufig kennt als Subunternehmertum, was dann eben auch zu Solo-Selbstständigkeit unter anderem führen kann. Dann ist es noch gibt es eine beschäftigungspolitische Flexibilisierung, was in Deutschland die Hartz-Reform werden, womit aber Deutschland ja auch nicht alleine ist. Also das heißt, da wird die Gründung aus der Arbeitslosigkeit massiv gefördert und teilweise gibt es auch andere institutionelle Deregulierungen, wie zum Beispiel die Liberalisierung des Handwerksrechts. Und dann ist es ja auch so, dass sich insgesamt verändert, in welchen Bereichen die Leute arbeiten. Also zum Beispiel ist es einfach so, dass generell die Wirtschaft, der Dienstleistungsanteil in der Gesamtwirtschaft deutlich zunimmt. Und das ist auch was, was sich hier nochmal zeigt. Und wir haben aber auch mit der digitalen Plattformwirtschaft ganz neue Geschäftsmodelle. Der vierte Teil sind einfach die konjunkturellen Einflüsse. Also dass natürlich Solo-Selbstständigkeit auch dann interessant ist, wenn es keine Möglichkeit gibt, abhängig beschäftigt zu werden. Also das ist ja ganz klar. Deswegen müssen wir das auch immer vergleichen. Also wir müssen uns immer anschauen, was ist in dem Zeitraum passiert, mit der abhängigen Beschäftigung, um die Motivationslagen zu verstehen. Genau, weil die Motivationslagen sind natürlich genauso unterschiedlich wie die Realitäten. Die sind wahrscheinlich sogar noch unterschiedlicher, weil sie dann wirklich sehr individuell sind. Unsere Arbeit ist eben, das strukturell zu verstehen, auch wenn wir natürlich auch das Individuelle dahinter, wie zum Beispiel eine Motivationslage, interessant finden.
Aber Motivationslagen sind ja nicht nur individuell, sondern sie können sich ja strukturell eben aufbauen.
Ja.
Ne? Aber wir können es nicht sagen, weil wir haben keine Daten.
Genau, was wir machen können, ist, dass wir ganz laut sagen können, wo die Lücken sind. Und das ist genau das, was wir jetzt gemacht haben. Und deswegen ist es vielleicht auch interessant, sich unsere neue Studie dazu anzuschauen.
Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Das war echt spannend. Ich freue mich auf Zwischenergebnisse mit euch und auch die nächsten Treffs im Verbund mit den anderen Projektpartnern. Danke und bis demnächst.
Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank. Bis bald.